dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Und dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Gott der Vater ließ seine Ehre und Herrlichkeit sichtbar werden. Damals, als von der Ehrfurcht gebietenden Herrlichkeit Gottes her eine Stimme erklang, die zu ihm sprach: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Diese Stimme haben wir selbst gehört. Sie kam vom Himmel her, als wir mit Jesus auf dem heiligen Berg waren. So gewinnt das prophetische Wort für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr seid gut beraten, wenn ihr euch daran haltet. Denn dieses Wort ist wie ein Licht, das an einem dunklen Ort brennt. So lang, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Denn vor allem anderen sollt ihr wissen, kein Prophetenwort aus der Heiligen Schrift lässt eine eigenmächtige Auslegung zu. Denn kein Prophetenwort wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hatte, sondern es erging durch Menschen, die von Gottes Geist ergriffen waren und in seinem Auftrag redeten. Dich wollen wir hören, Herr Jesus. Dich, das eine Wort Gottes. Dass wir verstehen, was du uns sagst, und dass wir dir glauben und gehorchen können, darum bitten wir dich. Amen. Wir waren doch dabei, sagt Petrus. Wir haben euch keine Geschichten erzählt, wir waren dabei, wir haben es erlebt. Wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Weißt, Geschichten über Götter, die in menschlicher Gestalt über die Erde wandeln, gibt es eine Menge. Bei den Griechen zum Beispiel, die hatten Zeus, den Göttervater. Der hat sich ja gerne mal näher mit hübschen Menschenfrauen unterhalten und dann den einen oder anderen Halbgott hinterlassen. Im Hinduismus wird es bis heute erzählt und geglaubt. Aber wenn du zum Beispiel einen Hindu fragst, wann war denn das? Das, wie der Gott Vishnu in Gestalt von Krishna an der Seite des Kriegers Arjuna gekämpft hat, dann schaut dich der und sagt, was heißt wann? Was hat das mit irgendwas zu tun? Es ist nicht wichtig, wann. Es ist ja nicht wichtig, wo. Es ist ja nicht wichtig, ob überhaupt. Genauso wie ein Grieche die Frage nicht verstanden hätte, wann denn wenigstens ungefähr der Zeus, der Alkmene, den Herakles angehängt hat. Um das Wann geht es nicht in diesen Geschichten. Es sind eben Geschichten. Mythen nennt man sowas. Die sollen eine Aussage, eine Botschaft, eine Idee vermitteln. Ob sie tatsächlich passiert sind, hat damit nichts zu tun. Es geht um das, was sie uns sagen wollen. Aber wir, sagt Petrus, wir haben euch keine Geschichten erzählt. Im griechischen Text, im Original steht tatsächlich Mythen. Wir haben euch keine Mythen erzählt, sagt Petrus. Wir waren dabei. Wir haben es erlebt. Darauf kannst du dich verlassen. Paulus hat seinem Mitarbeiter Timotheus was Ähnliches geschrieben. Du lebst von den Worten des Glaubens und der rechten Lehre. Der bist du doch gefolgt. Aber die belanglosen und erfundenen uralten Geschichten musst du zurückweisen. Da steht genauso Mythen im Original. Mythen, also bedeutungsvolle Geschichten, die eine wichtige Botschaft vermitteln, unabhängig davon, ob sie wahr sind. Sowas war am Anfang der Christenheit kein Thema. Worauf du dich verlassen kannst, das sind zuerst einmal Fakten, harte Fakten, Tatsachen, keine Mythen, keine Geschichten, keine Geschichten. Wir waren dabei, sagt Petrus. Und ihr wisst, es gibt alle möglichen Theorien, dass der zweite Petrusbrief ja gar nicht von Petrus selber geschrieben worden sein kann. Ich habe mir die angeschaut. Der wesentliche Grund, also der Hauptgrund, warum manche erklären, der zweite Petrusbrief kann auf gar keinen Fall von Petrus himself sein, ist folgender, weil dann war das also wirklich passiert. Ernsthaft. Ja, das ist der Grund. Zum Beispiel das, worauf sich Petrus hier bezieht. Als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren, ihr habt ja vorhin die Geschichte gehört, und wenn das tatsächlich der Originalapostel Petrus geschrieben hätte, dann müsste er ja tatsächlich dabei gewesen sein und dann war das ja auch wirklich so passiert, wie es da steht. War er ja auch und ist es ja auch. Spricht nichts dagegen, außer du wirst es um jeden Preis nicht glauben. Dann wirst du eine andere Erklärung finden, sowas nennt man dann heute alternative Fakten. Es gibt so Strömungen in der Theologie, diesen Grundsatz, dass es nichts gibt, wo es es nicht immer gibt. Also, dass es nichts gibt, was es nicht im normalen Alltag auch gibt, das nennt sich dann großspurig Analogieprinzip. Hat der Theologe Ernst Rolzschauer-Kasen vor ungefähr 100 Jahren erfunden und besagt einfach, es gibt nichts, was es nicht immer gibt. Mehr ist nicht traumberühmt, Analogieprinzip. Zum Beispiel, Jesus kann nicht auf dem Wasser über den See Genezareth gegangen sein, weil sonst auch nie jemand auf dem Wasser übersehen geht. Jesus kann nicht auf dem Berg vor seinen Jüngern in göttlicher Herrlichkeit erschienen sein, weil man ja sonst auch nie wen so sieht. Und klar, die logische Folge, Jesus kann ja nicht tatsächlich auferstanden sein, weil ja sonst auch niemand aufersteht. Es kann keine einzigartigen Ereignisse geben, sagen sie. Und deswegen muss man das, was die Bibel da schreibt, dann irgendwie mythisch, hochgeistig, symbolisch umdeuten, alternative Fakten halt. Und wenn man unter dieser Voraussetzung Theologie betreibt und das dann für die einzig wissenschaftliche Theologie erklärt, kannst du dir vorstellen, was bei dieser wissenschaftlichen Theologie alles so rauskommt. Ich glaube, du spürst, was ich von dieser Theologie halte. Entschuldige bitte, wenn der eine ewige Gott Mensch wird und unter uns lebt, viel einzigartiger wird es nicht mehr. Da brauchst du nicht wundern, wenn alle möglichen Sachen passieren, die sonst nicht passieren. Und es gibt Gott sei Dank, ich meine das wörtlich, es gibt Gott sei Dank auch andere, mindestens genauso wissenschaftliche Theologen, die schauen sich die Daten an, die da vorliegen und ziehen ihre Schlüsse, ohne dass sie vorher festlegen, was alles nicht rauskommen darf. Die schauen sich zum Beispiel die antike Briefliteratur an, stellen fest, ja, es hat es tatsächlich gegeben, dass Briefe sozusagen im Namen von irgendwelchen bedeutenden Persönlichkeiten geschrieben worden sind, man die denen quasi untergeschoben hat. Es hat es wirklich gegeben. Aber nicht in der Christenheit. Die Christen haben damals das Gehalten von Wahrheit und Ehrlichkeit, angeblich sollte es ja heute immer noch so sein, eigentlich. Paulus zum Beispiel warnt im 2. Thessalonicher Brief ausdrücklich vor in seinem Namen verfassten gefälschten Briefen. Das war einfach nicht drin, dass man im Namen von jemand anderem was schreibt. Im 2. Jahrhundert hat ein Presbyter in Kleinasien eine erfundene Paulus-Apostelgeschichte geschrieben, wir würden heute sagen einen Paulus-Roman, als Hommage an den Apostel Paulus, auf Neudeutsch Tribute to St. Paul. Also um Paulus zu ehren. Dafür haben sie ihn rausgeschmissen. Gefälschte Bibelschriften, egal mit welchen guten Absichten, egal mit wie viel Verehrung für Paulus oder sonst irgendeinen Apostel, gefälschte Bibelschriften, das geht gar nicht in der jungen Christenheit. Fakten, also richtige, historische Fakten, warum der Brief nicht von Petrus sein soll, gibt es nicht. Außer die, dass es das nicht geben haben kann, weil es sowas halt nicht gibt. Aber das ist jetzt nicht wirklich wissenschaftlich. Und wenn du den Brief inhaltlich analysierst, wirst du feststellen, der ist sicher genau zur Lebenszeit von Petrus verfasst worden. Kriegst du aus dem Griechischen außer. Harte Fakten. Petrus hat diesen Brief geschrieben. Petrus war mit Jesus auf dem Berg. Manche meinen, es war der Tabor. In der Bibel steht das nicht. Und Petrus hat dort den einen erlebt, auf den er sich verlassen kann, auf den du dich verlassen kannst. Du hast das schriftlich, Fakten eben. Die Bibel ist das bei Weitem am besten belegte Buch der Antike. Von keinem anderen Buch aus der Zeit gibt es so viele, so alte, erhaltene Exemplare aus so fünf verschiedenen Gegenden der Welt. Und wenn dir wieder mal irgendwer einreden will, ja, die Bibel ist ja nachträglich von der Kirche umgeschrieben worden, ursprünglich ist ganz was anderes drin gestanden, hörst du immer wieder, die Archäologie hat genug Bibeln und Bibelteile gefunden aus einer ganz frühen Zeit. Aus einer Zeit, da ist die Kirche irgendwo im Keller gesessen und hat sie in die Hosen gemacht aus Angst vor dem römischen Staat. Die haben ganz was anderes im Kopf gehabt, als das irgendwas umschreiben. Und in diesen uralten Bibeln und Bibelteilen steht genau das Gleiche drin, wie in der Bibel, die du jetzt vor dir auf der Bank liegen hast. Nur halt auf Griechisch und Hebräisch. Die Bibel ist echt. Da schreiben Menschen über das, was sie selber gesehen und erlebt haben. Und da schreiben Menschen, die mit denen geredet haben, die Jesus gesehen und erlebt haben. Fakten eben. Martin Luther soll mir gesagt haben, wir haben Christus nicht anders als durch die Heilige Schrift. Ich habe die Stelle noch nicht gefunden, wo das gesagt hat, aber es wird passen und es stimmt da. Die Bibel ist unsere Quelle, wenn es um Jesus geht. Ohne die Bibel wüssten wir fast nichts über Jesus. Wir wüssten, dass er gelebt hat. Wir wüssten, dass Menschen geglaubt haben, er ist der Messias. Wir wüssten, dass er unter Pontius Pilatus am Kreuz gestorben ist und dass seine Anhänger überzeugt waren, er ist auferstanden. Das sind wir auch bei anderen antiken Schriftstellern. Und das war es dann. Was er gesagt hat über Gott, über sich selber, was er wollen hat und immer noch will, in erster Linie, dass du ihn lieb hast. Das wissen wir nur aus der Bibel. Es ist so wichtig, dass du deine Vorstellung von Jesus, dass du die aus der Bibel beziehst und dass du das bitte laufend von der Bibel zurechtrücken lässt, korrigieren lässt. So vielleicht machen sie ihren eigenen Jesus. Da gibt es, was mir immer wieder begegnet, Jesus, der Sozialrevolutionär. Was er wollte, war Gerechtigkeit, sagen sie, Zusammenhalt, Solidarität, dass die Oberen und die Unteren nicht mehr unterdrücken. Und alles, was nicht zu dem Thema passt, das kann er so nicht gesagt haben. Das ist ihm spät in den Mund gelegt worden. Und das streichen wir dann aus, und auf einmal steht in der Bibel, tatsächlich Jesus der Sozialrevolutionär. Na, Kunststückel. Dann hast du die, die sagen, bei Jesus geht es um Liebe. Und auf einmal haben wir einen Jesus, der sagt Ja und Amen zu allem, was Menschen so treiben, solange sie es nur Liebe nennen. Und der uns auf keinen Fall widerspricht, weil er uns ja lieb hat. Was du alles aus der Bibel ausstreichen musst. Wenn es um Sünde geht, um Verhalten, das Gott verabscheut, da lesen Sie dann die Geschichte von der Ehebrecherin, zu der hat Jesus bekanntlich gesagt, ich verurteile dich auch nicht, du kannst gehen. Ist ja gar nicht so schlimm, ne? Mit Sünde. Nur musst ganz schnell zum Lesen aufhören, weil es nicht im nächsten Satz sagt, aber tu diese Sünde nicht mehr. Wir haben Christus nicht anders als durch die Heilige Schrift. Und wenn nicht die Bibel dein Bild von Jesus zeichnet und laufend zurechtrückt, dann landest du bei so einem Do-it-yourself-Jesus, bei einem Do-it-yourself-Gott, am Gott, so wie es dann vorstellst, wie du ihn vielleicht gerne hättest. Die Bibel nennt sowas einen Götzen. Und weil uns dauernd solche selbstgebastelten Jesus-Vorstellungen unterkommen, darum sagt die theologische Erklärung von Barmen, gleich im ersten Artikel, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Also eben kein selbstgebastelter Jesus aus einzelnen Bibelversen plus meine Ideen, wie er sein sollte. Wie gesagt, die Bibel nennt sowas einen Götzen. Sondern der ganze Jesus aus der ganzen Bibel. Falls jemand den Begriff noch nicht gehört hat, die theologische Erklärung von Barmen gehört zu den grundlegenden Dokumenten unserer Kirche, kannst du nachschlagen im Gesangbuch Nummer 810, aber bitte erst nachdem wir hier fertig sind. Sicherheit nochmal, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Um den geht's. Jesus. Auch bei Jesus stehst du ganz fest auf dem Boden von Tatsachen. Die Bibel ist das am besten belegte Buch der Antike und Jesus ist die am besten belegte Person der Antike, bei weitem. Wir wissen ziemlich genau, wann er gestorben ist. Es war so gut wie sicher der 7. April 30 nach Christus unserer Zeitrechnung. 3 Uhr Nachmittag. Wir schließen daraus, in der Nacht vom 8. zum 9. April ist er auferstanden. Falls du dich je gefragt hast, warum steht eigentlich Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis? Der ist jetzt wirklich keiner von den großen Gottesmännern. Deswegen steht er drin. Weil Pilatus ein ganz und gar weltlicher römischer Statthalter war, Amtszeit von 26 bis 36 nach Christus. Und weil Jesus in der ganz normalen Welt gelebt hat, in der ganz normalen Welt gestorben ist, und in der ganz normalen Welt auferstanden ist, in der wirklichen Welt, in der du und ich leben. Nicht in einer Märchenwelt, auch nicht in dieser Es-war-einmal-Zeit, wo die griechischen und die indischen Götter und so weiter wohnen. Bei Jesus stehst du auf dem Boden von Tatsachen. Worauf du dich verlassen kannst, das ist ja Jesus, der tatsächlich gelebt hat, tatsächlich gestorben ist, tatsächlich auferstanden ist und tatsächlich heute mit dir leben will. Um den geht's. Das ist das Einzigartige am Neuen Testament. Es geht nicht um eine Religion. Es geht nicht um eine Lehre. Es geht nicht um eine Moral. Es geht nicht um Werte, um Grundsätze oder irgendein Programm. Es geht um eine Person. Jesus. Gott fragt nicht in erster Linie danach, ob du irgendwo dazugehörst, ob du irgendwo eh in der Kartei stehst. Ausgenommen natürlich die evangelische Pfarrgemeinde Kirchdorf, da ist schon wichtig. Okay, wir verstehen uns. Gott fragt nicht in erster Linie danach, ob du die entsprechenden Lehrsätze korrekt aufsagen kannst, zum Beispiel das Glaubensbekenntnis. Gott fragt da nicht in erster Linie danach, ob du ein guter Mensch bist und die Gebote einhältst oder die wenigstens bemühst. Gott fragt da nicht in erster Linie danach, ob du dich eh einsetzt für die Liebe, für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, was es noch an wichtigen Anliegen gibt. Nicht, dass das alles nicht wichtig war. Gar nicht. Ist es. Aber es ist nicht das Erste. Und ohne das Erste ist alles nichts. Als Erstes vor allem anderen fragt Gott danach, wie du zu Jesus stehst. Zu Jesus, dem Sohn Gottes, ein Mensch geworden, so wie du und ich einer sind. Ein Leben gelebt, wie du und ich es nie könnten. Ein Leben, das allein nach dem fragt, was Gott will. Am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld, am dritten Tag auferstanden, sitzend zur Rechten Gottes und gleichzeitig immer bei uns, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Wie du zu dem Jesus stehst, danach fragt Gott. Und da geht es nicht in erster Linie darum, ob du das glaubst, dass er Mensch geworden ist, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er zur Rechten des Vaters sitzt und bei uns ist. In erster Linie geht es darum, ob du ihm glaubst. Ihm vertraust, bedingungslos. Ob er der ist, mit dem du lebst, für den du lebst, für den du, wenn es sein muss, sterben würdest. Geht dein Puls ein bisschen schneller, wenn der Name Jesus fällt? Oder horchst wenigstens genauer hin? Ist er der Herr, dem du nachfolgst, auf Schritt und Tritt? Mit dem und für den du durch die Hölle gehen würdest, was er ist. Das fragte Gott. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude, hat Petrus Gott sagen gehört, damals auf dem Berg. Und dann hat Gott noch einen entscheidenden Satz dazu gesagt. Habt ihr noch im Ohr vorhin von der Schriftlesung beim Abeln? Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Genau. Hört auf ihn. der, er, Jesus. Das ist der, um dem sie alles trat. Die Welt, die Geschichte, die Bibel, die Kirche, soweit sie diesen Namen verdient. Und hoffentlich auch du. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Es geht nicht um eine Religion, es geht nicht um eine Lehre, es geht nicht um eine Moral, es geht nicht um Wertegrundsätze oder ein Programm. Es geht um eine Person. Es geht um Jesus. Er ist der Herr, jetzt und hier. Jesus ist schon der Herr dieser Welt. Sie gehört ihm schon. Das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch, hat er gesagt. Schon bevor er gestorben und auferstanden ist. Weil er da ist. Und nachdem er auferstanden ist, hat er gesagt, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Nicht nur im Himmel, auch auf der Erde. Jesus ist der Herr, jetzt und hier. Diese Welt gehört ihm schon. Aber ein großer Teil der Welt das nicht mitkriegen oder vielleicht nicht wahrhaben wollen. Diese Welt hat einen neuen Herrn und das ist Jesus. Ich denke an diesen Mitarbeiter, ich glaube, ich habe euch die Geschichte schon wieder erzählt, der mir in der Diskussion einmal gesagt hat, ja, vom christlichen Standpunkt her hast du eh recht, aber im wirklichen Leben, wir haben dann länger und öfter darüber diskutiert, wie das, dieses wirkliche Leben tatsächlich ausschaut. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er wirklich der Herr ist, dass ihm wirklich alle Macht gegeben ist, auch auf der Erde, dann ist die wirkliche Welt die, in der Jesus der Herr ist und der sonst und mit dir in dieser wirklichen Welt leben will. Aber wenn sie es noch nicht weiß oder vielleicht nicht wahrhaben will. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Mächtigen dieser Welt entmachtet. So furchtbar sein Sterben war, das war sein Sieg. Und als er auferstanden ist, ist er sichtbar und unübersehbar geworden als der Herr. Darauf hat Petrus damals am Berg schon einen Blick im Voraus werfen können. Davon schreibt er. Deswegen hat Jesus in dieser wirklichen Welt gelebt, deswegen ist er in dieser wirklichen Welt gestorben und deswegen ist er in dieser wirklichen Welt auferstanden, damit wirklich und unmissverständlich klar ist, diese Welt hat einen neuen Herrn und der heißt Jesus. Fakten. Keine Ideen, keine selbstgebastelten Bilder, keine Geschichten, keine Geschichteln, keine Mythen, sondern der echte Jesus, so wie er damals war und so wie er heute immer noch ist. So wie ihn uns die Bibel aus den Berichten der Augenzeugen beschreibt. Der Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auch hier auf der Erde, bei dir. Der echte Jesus, der dir das Gleiche fragt, wie er seinerzeit den Petrus gefragt hat. Das Allerwichtigste. Hast du mich lieb? Und dann gibt er ihm einen Auftrag. Und dir. Wie schaut es aus? Wie schaut es aus, wenn du in dieser Welt lebst, als einer, der die schon weiß, dass du Jesus gehörst, dass er das Sagen hat? Redest doch mal miteinander drüber. Da ein kurzes Thema nachher beim Kaffee. Der Helmut Malzner hat gesagt, er bietet nachher ein Predigt-Nachgespräch an. Wo setzen wir uns da zusammen? Hier. Passt? Bitte. Da ist Gemeindevertretersitzung, dann setzen wir uns woanders zusammen. Dann gehen wir hinten in den Gesprächsraum. Passt das? Schickst du uns in den Keller. Schauen wir, wie viel kommen. Passt schon. Einfach mal drüber miteinander austauschen und reden, wie schaut ein Leben aus, wenn nur noch Jesus was zu sagen hat und keiner von den vielen, die sich in dieser Welt des Herrn aufspielen. Was ist dann anders? Amen.
Sagen wie der Petrus, dass ich das in meinem Leben schon oft erlebt habe, in allen Höhen und Tiefen. Und es gibt kaum ein Lied, das das besser zum Ausdruck bringt. In Christus ist mein ganzer Halt.